Und jetzt die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit.
Ihr hört die Sternzeit am Samstag. Heute mit
Nadine Thielen
und Renato Schlegelmilch.
Na, Renato, woran denkst du, wenn du dieses Geräusch hier hörst?
Das klingt so ein bisschen nach Deo oder Sprühsahne, irgend sowas, ne?
Mit Sahne hat es nichts zu tun. Aber bei der Dose, da liegst du schon ganz richtig. Das ist nämlich eine Spraydose, mit der man Graffiti malt. Ich war für die Sternzeit nämlich unterwegs in der Graffiti-Szene.
Das heißt, du hast dich dann nachts hier in Köln, hast du dich rumgeschlagen in Zwielicht unter Eisenbahnbrücken und hast die Graffiti-Sprayer so heimlich beim Sprayen beobachtet?
Sagen wir mal so, ich habe tatsächlich Sprayer getroffen, aber welche, die das ganz legal machen, nämlich die Sprayer vom Kunstprojekt Mittwochsmaler in Köln.
Das habe ich schon mal gehört, die haben doch mal den Kölner Zoo, die Mauern da verschönert, ne?
Ja genau, das sind die Mittwochsmaler. Die verschönern aber nicht nur die Mauern des Kölner Zoos, sondern die bieten zum Beispiel auch eine Rechtsberatung an für Jugendliche, die mit dem Sprayen mal richtig in Schwierigkeiten geraten sind und versuchen generell Sprayern, die illegal sprayen, Flächen zu bieten, wo sie das einfach mal legal tun können.
Also legales Sprayen, hast du auch welche getroffen, die das dann tatsächlich so nachts illegal heimlich an den Zügen gemacht haben?
Ich habe jemanden getroffen, den Jan, der das früher mal gemacht hat und darüber auch offen mit mir gesprochen hat.
Graffiti hat mich halt seitdem ich 20 bin, also nachdem ich 1-2 Jahre gemalt habe, so komplett vereinnahmt, dass ich eigentlich keinen Bock mehr auf was anderes hatte. So.
Das ist Jan, der mittlerweile aber Auftragsarbeiten als Graffiti-Sprayer macht und nur noch auf legale Flächen sprüht.
Was der Jan dir alles erzählt hat und was du sonst noch bei den Mittwochsmalern erlebt hast, das hören wir in der Reportage Verbotene Kunst, heißt die heute. Davor geht's gleich in der Wochenschau, erstmal aber noch um den Weltuntergang.
Domradio Sternzeit. Wochenschau.
Die Sternzeit hört ihr im Domradio und es ist wahrscheinlich, zumindest wenn man manchen Leuten glauben kann, die letzte.
Wieso die letzte? Nächste Woche kommt doch noch eine.
Ich rede nicht von diesem Jahr, sondern wenn wir den Mayas und ihrem alten Kalender glauben dürfen, dann ist das jetzt tatsächlich die allerletzte, denn am kommenden Freitag, den 21.12.2012, geht nach dem alten Maya-Kalender nämlich die Welt unter.
Obwohl die Welt untergehen soll, plant aber das ZDF für 23 Uhr am 21.12. eine Sendung über das Thema.
Abenteuerforschung mit Harald Lesch und für ihn ist der Weltuntergang natürlich Blödsinn.
Wir haben die Sendung, den Weltuntergang, zum Anlass genommen, mal sowas wie ein Trainingslager der Vernunft zu machen. Also wenn da was dran wäre, was wäre denn dann, wie würde denn die Welt aussehen? Vor allen Dingen können wir auch in Singapur, Tokio und Sydney mal nachfragen, wie es bei denen so ist, weil bei denen ist der Weltuntergang ja schon rum und dann können die mal erzählen, wie es ist am Tag danach.
Harald Lesch hat jedenfalls keine Angst, dass seine Sondersendung nicht mehr ausgestrahlt wird, weil die Welt dann schon untergegangen ist. Bei der Vorbereitung hat der Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist jede Menge Untergangsprophezeiungen aus der Geschichte gefunden, die alle bekanntermaßen nicht wahr geworden sind.
Ist ja logisch, sonst würden wir ja jetzt auch nicht hier sitzen und drüber reden, ne?
Ja, das sind dann oftmals so astronomische Geschichten gewesen. Von Beginn an haben viele davon mit dem Himmel, den Planeten und den Sternen zu tun.
Der Himmel ist ja sehr, sehr groß, sehr dunkel, vor allen Dingen nachts. Tagsüber geht's ja, da hat keiner Angst. Vor der dunklen Nacht, da haben wir alle Schiss. Und dann hat man angefangen, dort oben die Götter hinzupflanzen.
Und je mehr man über die Erde und ihre Zusammenhänge gelernt hat, umso mehr hat man dann eben das Geheimnisvolle und Unbekannte nach oben verschoben, in den Himmel. Und wenn dann auf der Erde was passiert ist, dann musste das doch ganz bestimmt ein Fingerzeig Gottes sein.
Anlässlich der Pest hat man auch gedacht, aha, jetzt ist der Weltuntergang schon da. Und dann im Zusammenhang mit der Renaissance, dass der Mensch sich zu tief oder zu sehr in den Mittelpunkt der Welt gestellt hat, wird da nicht die Strafe Gottes kommen. Der Weltuntergang ist die Strafe Gottes dann. Also praktisch sowas wie die Aufkündigung des Bundes mit Noah. Der wird jetzt gekündigt, tut mir leid, ihr habt es jetzt schon wieder vermasselt, jetzt räume ich euch komplett von der Bildfläche.
Ja, du hörst es schon, für den gläubigen Christen Lesch ist das alles Quatsch. Auf der anderen Seite wundert er sich aber nicht darüber, dass Weltuntergangstheorien immer wieder auch religiöse Fragen berühren.
Ja, die Theologen haben ja schon lange damit zu tun, da gibt es ja meterweise Literatur zur Apokalypse des Johannes zum Beispiel, weil eben der Anfang und das Ende uns auch deswegen so interessiert, weil wir natürlich damit die Frage verbinden, wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Also die existenziellen Grenzen unseres Daseins werden uns da vorgeführt und deswegen interessieren wir uns ja auch überhaupt nur für solche Sachen.
Ja, die Grenzen unseres Daseins, die sieht Lesch auch heute an vielen Stellen erreicht. Etwa immer dann, wenn die Ethik der Technik hinterherhinkt. Zum Beispiel in der Gentechnik merkt man das. Da muss sich vieles ändern, findet er.
Also die Welt ist nicht bedroht, überhaupt nicht. Weder von Naturkatastrophen noch wirklich von uns. Die Welt wird weiter da sein. Sie war schon lange vor uns da und sie wird auch lange nach uns da sein. Die Frage ist viel eher, wie lange sind wir noch da? Wir stellen sicherlich ein Bedrohungspotenzial für uns selber dar.
Also eher Menschenuntergang als Weltuntergang. Aber egal, was kommt, Harald bleibt optimistisch.
Ich weiß nur, dass selbst dann, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, ich zum nächsten Gartencenter rennen würde und mir ein Apfelbäumchen holen würde. Gibt zum Optimismus keine Alternative, auch beim Thema Weltuntergang nicht.
Das ist auf alle Fälle eine gute Einstellung und ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal für nächste Woche die Sternzeit Samstagmittag 12 Uhr in den Kalender eintragen.
Ladies and gentlemen, please give a big warm applause for Rose to Jazz.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Tja, obwohl draußen die Sonne scheint und von Schnee heute nicht so viel zu sehen ist, wir haben es tatsächlich Weihnachtszeit. Und das heißt für viele Overflow der Sinne, im Positiven wie im Negativen.
Tja, man kommt halt einfach nicht dran vorbei. Es sei denn, man ist wie Disneys grüner Grinch und wohnt in der Höhle, dann sieht man nämlich nichts, man hört und riecht und schmeckt nichts davon. Und in dem Moment fällt eine Menge von dem weg, was für die meisten einfach dazugehört, zum Weihnachtsfeeling.
Ja, Glühwein, Spekulatius, gebrannte Mandeln, der Duft von Tannennadeln, Räuchermännchen, das Glitzern von Christbaumkugeln. Was bleibt eigentlich, wenn man all diese gewohnten Sinnesreize weglässt und versucht, sich einfach auf den Inhalt des Weihnachtsfestes zu konzentrieren? Kein leichtes Unterfangen, aber ein kleiner Kreis von Musikern aus Deutschland hat diesen Bruch jetzt mal auf einer CD ausprobiert.
Ja, und diese Musik, die ist ganz befreit von den klischeehaften Glöckchen und dicken Streicherflächen. Hier darf Adeste Fidelis auch mal mit einem Bluegrass-Rhythmus versehen werden. Dann kann man nämlich gar nicht anders, als nur auf den Text zu achten. Der ist dann auch auf Deutsch gesungen und heißt Herbei, o ihr Gläubigen.
Das Projekt nennt sich Königskind und tritt heute Abend zum Beispiel in Lüneburg auf, morgen in Lemgo. Das Album zeigt eine stilisierte Krippe auf dem Cover und trägt den Titel Neue Lieder für Weihnachten. Und daraus hören wir jetzt Herbei, o ihr Gläubigen, gesungen von Jörn Schlüter.
Domradio Sternzeit. Abgehört. Domradio Sternzeit. Reportage.
Also das ist jetzt SNK, das mache ich dann manchmal so, wenn ich hier bin.
SNK? Wer spricht da? Wo sind wir hier gelandet?
Ich stehe hier gerade mit Elias draußen vor der Tür der Mittwochsmaler im Jugendtreff Lucky's Haus in Köln-Nippes. Und Elias, der sprüht gerade ein Graffito auf eine Holzplatte, die ist etwa so 50 Zentimeter mal einen Meter groß.
SNK hat er da drauf gesprüht. Was bedeutet das jetzt?
Wofür die Buchstaben SNK jetzt genau stehen, das weiß nur Elias. Das ist nämlich Elias Tag, den er immer benutzt, wenn er zu den Mittwochsmalern kommt.
Tag, T-A-G, das ist ein Schriftzug, den die Graffiti-Sprayer benutzen.
Genau, das ist so eine Art Unterschrift der Sprayer, könnte man sagen. Und die setzen sie unter jedes ihrer Bilder. Oder wie das Elias jetzt gerade tut, der hat das Tag an sich eben auf diese Fläche gesprayt. Das ist ganz oft so ein verschnörkelter Schriftzug. Genau kann man das gar nicht beschreiben, weil jeder Sprayer nämlich seinen ganz eigenen Stil für seinen Tag hat.
Ja, ich bemerke schon, wir sind bereits mittendrin in der Szene. Heute geht es in unserer Sternzeit nämlich um Graffiti und dazu hast du, Nadine, die Mittwochsmaler in Köln-Nippes besucht.
Genau, das ist ein Kunstprojekt, wo vor allem Jugendliche sich treffen, um Graffiti zu entwerfen, zu sprayen oder sich einfach über ihre Leidenschaft für Graffiti auszutauschen. Und das ist nicht selbstverständlich, findet Alexandra Renken, die im Projekt für die künstlerische Leitung zuständig ist.
Ich glaube, dass das ein sehr konfliktbeladenes Thema ist und auch ein Hobby ist, wo nicht jeder was mit anfangen kann und dass hier eben halt ein Ort ist, wo einem keine Vorurteile entgegengebracht werden. Hier braucht man sich nicht erklären.
Das heißt also, zu den Mittwochsmalern kann jeder hinkommen und einfach Graffiti sprayen?
Im Prinzip schon, aber es gibt natürlich schon so ein paar bestimmte Regeln. Zum Beispiel darf da niemand irgendwelche gewaltverherrlichenden, sexistischen oder gar rassistischen Bilder malen. Und wer glaubt, dass er da sofort lossprühen darf, der hat sich auch ein bisschen getäuscht. Denn zuerst mal muss gesketcht werden, also eine Skizze vom Graffito gemacht werden. So wie das Ben hier gerade macht.
Also ich habe drei Buchstaben gemalt. Wow, das Wort. Und ich male halt ständig irgendwelche Wörter. Manchmal male ich auch einfach irgendwelche Buchstabenfolgen. Das muss ja nicht unbedingt ein Wort sein. Hauptsache, es sieht gut aus.
Und sieht das denn gut aus, was der Ben da macht?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man weiß, dass der 12-Jährige ja eigentlich nicht so viel mit Kunst am Hut hat.
Ja, also meine Mutter sagt auch, dass sie das gut findet, dass ich auch mal was Kreatives mache. Weil normalerweise im Kunstunterricht, das kann ich so gar nicht. Weil ich meine, mit so Stiften zeichnen ist natürlich für mich jetzt auch einfacher als Wasserfarben. Weil meine Mutter dachte immer, dass ich Malen und sowas hasse. Ich meine, war ja auch eigentlich so, aber mit Graffiti finde ich das halt auch besser. Das macht dann auch mehr Spaß.
Also wenn ich den Ben richtig verstanden habe, dann hat er einen ganz anderen Zugang zur Kunst gefunden durch Graffiti. Hast du denn eine Idee, warum gerade Jugendliche sich von Graffiti so angezogen fühlen?
Also für die künstlerische Leiterin Alex Renken ist Graffiti eine Kunstform. Und damit versuchen vor allem die Jugendlichen auf sich aufmerksam zu machen, vor allem in der Öffentlichkeit.
Es ist ganz wichtig, dass man sich selber wiederfindet in der Stadt, dass man nicht in der Anonymität untergeht, sondern dass man genauso wahrgenommen wird wie alle anderen, die hier leben. Ne? Und dass man auch als Jugendlicher das Gefühl hat, man kann teilhaben. Dass man sich einbringen kann, dass man seine Gefühle ausdrücken darf und dass man gesehen wird und dass man auch darüber mit Leuten ins Gespräch kommt.
Ja, und auch wir kommen ins Gespräch über Graffiti in unserer Sternzeit. Nadine, du hast ja auch einen Künstler getroffen, der früher illegal gesprayt hat.
Ja genau, das ist Jan. Der hat mit 13 Jahren mit dem Sprayen auf illegalen Flächen angefangen. Mittlerweile ist er 26 und sprayt auf legalen Flächen. Und er hat das Graffiti als Auftragskünstler sogar zu seinem Beruf machen können.
Ja, was der Jan genau erzählt hat, das hört ihr gleich in unserer Sternzeit-Reportage Verbotene Kunst, direkt nach den Nachrichten.
Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Die Sternzeit heute mit
Nadine Thielen
und Renato Schlegelmilch. Wir sprechen über verbotene Kunst. Wir sind zu Besuch beim Graffiti-Projekt Die Mittwochsmaler.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Ja, man hört es in der Sternzeit-Reportage, geht es heute ums Graffiti. Nadine, du hast das Kunstprojekt Die Mittwochsmaler in Köln besucht und du hast es eben schon gesagt, du hast einen erfahrenen Sprayer getroffen, der früher sogar mal illegal gesprayt hat.
Genau, ich habe den 26-jährigen Jan getroffen und bei Jan kann man wirklich sagen, sein Leben dreht sich ums Graffiti. Und das habe ich sogar gleich gesehen, als er bei den Mittwochsmalern aufgetaucht ist.
Woran hast du das denn festgemacht?
Tja, Jan hat sich einfach sofort ein weißes Blatt Papier geschnappt. Schneller als ich gucken konnte, hat er einen Stift in der Hand und dann hat er auch schon drauf losgezeichnet.
Also ich sketche jeden Tag, sage ich mal, eine Stunde ungefähr. Ich habe eigentlich immer ein Blatt Papier irgendwie, also einen Block eigentlich immer dabei und auch wenn ich S-Bahn fahre, sketche ich halt.
Das heißt, Jan zeichnet Skizzen von Graffiti.
Genau. Das hat er auch gerade dann die ganze Zeit gemacht. Zum Beispiel, als ich ihm jetzt über die Schulter geschaut habe, da hat er immer so ein verschnörkeltes R gezeichnet. Und er hat mir auch gesagt, dass er gerade eben sehr viel mit Kalligraphie, also Schönschrift, ausprobiert.
Ich wusste ja gar nicht, dass so eine Skizze vorher so wichtig ist. Ich hätte eigentlich erwartet, so an dem, was man in den U-Bahn-Tunneln sieht, die stellen sich einfach drauf hin und sprühen drauf los, was rauskommt.
Ja, es gibt sicher auch welche, die das einfach so machen und einfach drauf lossprühen. Aber zu einem guten Graffiti, da gehört dann doch mal ein bisschen mehr, als einfach nur auf die Spraydose zu drücken.
Jede Linie, die man zieht, jeder Strich, den man macht, also auch wenn man ausfüllt oder sowas, das ist halt alles wirklich anstrengend und man muss das mit dem ganzen Körper machen, damit das wirklich im Endeffekt auch gut aussieht. Und man sieht auch später dann so, wie viel Power, wie viel Kraft derjenige da reingesetzt hat. Es gibt halt viele Graffitis, die halt super detailliert sind und Schnörkel und dies und das haben, aber wo man dann sieht, so der macht Details, 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 der denkt nicht im großen Ganzen so. Und dieses große Ganze, das ist eigentlich das Wichtige so.
Ich merke schon, beim Graffiti geht es um viel mehr, einfach bloß um Schmierereien auf irgendwelchen Wänden. Für Jan ist das echt geplante, durchdachte Kunst. Aber das sieht nicht jeder so, oder?
Ja, genau. Das ist nämlich der Konflikt bei Graffiti. Jan hat Glück, er kann es sich wirklich leisten, von Auftragsarbeiten zu leben. Das heißt, er malt für andere auf private Flächen. Wenn der Eigentümer das möchte, ist das natürlich gar kein Problem. Die meisten Graffiti aber, die wir so sehen, wenn wir durch Köln fahren, die sind eben nicht auf erlaubten Flächen.
Das stimmt. Wenn ich so morgens zur Arbeit fahre, dann sehe ich Graffiti in den U-Bahn-Tunneln, auf der Deutzer Brücke, an verschiedenen Häuserwänden, überall. Du hast das eben schon mal gesagt, Jan hat das doch auch mal früher gemacht, oder?
Ja, genau. Jan hat mit 13 Jahren damals mit Graffiti angefangen. Damals hat er das von seiner großen Schwester abgeguckt, die hat nämlich Graffiti gesprayt. Und als er das gesehen hat, da war er sofort fasziniert vom Sprayen.
Es war aber immer eigentlich so, dass Graffiti an sich, was mich dazu bewegt hat, das zu tun. Also es ging da nicht darum, cool zu sein vor meinen Freunden oder so. Man sagt ja immer, das ist so ein Gruppenzwang-Ding und so, aber das stimmt überhaupt nicht. weil man sucht sich die Leute erst dann aus, wenn man das macht. Das sind keine Leute, die man vorher kennt.
Das heißt also, Jan hat eigentlich zuerst mit dem Sprayen angefangen und dann ist er in die Sprayer-Szene eingestiegen.
Ja, das kann man so sagen.
Aber eins verstehe ich dann trotzdem nicht. Ich finde ja, Graffiti, das ist eine schöne Sache, aber trotzdem bin ich noch nie auf die Idee gekommen, jetzt irgendwo nachts heimlich im Zwielicht rumzusprayen. Da muss doch noch mehr dahinter stecken.
Ja, es gibt verschiedene Gründe, warum Jugendliche mit dem Sprayen anfangen. Übrigens, das sind meistens Jungs zwischen 14 und 18 Jahren aus der mittleren und höheren Bildungsschicht. Ich habe ein bisschen darüber gelesen und zum Beispiel bin ich da auf die Wissenschaftlerin Myra Frances Tyler gestoßen. Die hat untersucht, warum Jugendliche das machen, illegales Graffiti. Und sie hat einige Gründe dafür rausgefunden.
Und was ist das genau?
Zum Beispiel ist laut Taylor so ein Grund die Nachahmung.
Das macht Sinn, weil Jan hat das ja auch von seiner großen älteren Schwester gelernt.
Genau. Aber auch die Suche nach einer eigenen Identität spielt da eine ganz große Rolle und das hat auch Jan so erlebt.
Also ich denke mal, dass man dadurch sehr viel gewinnen kann an Selbstbewusstsein einfach. Und vor allem, weil man als Situation durchlebt mit Freunden auch, die so ein normal Sterblicher, sag ich mal, nicht so erleben wird. Dieses Gruppengefühl und so, also das hast du halt, ähnlich ist das wie beim Fußball, nur tausendmal extremer.
Ja, hier wird dann auch ein weiterer Grund für Sprayen ganz deutlich, nämlich der Adrenalinkick. Aber Selbstbewusstsein und Adrenalin, die sind dann ganz schnell weg, wenn man sich bewusst wird, was man da eigentlich angerichtet hat.
Zum Beispiel, wenn man dann tatsächlich mal erwischt wird. Ne? Das ist auch dem Jan mal passiert, wie es ihm dabei gegangen ist und warum er sich dann gegen die Illegalität entschieden hat. Das erfahrt ihr im nächsten Teil unserer Sternzeit-Reportage.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Ja, wir sind immer noch beim Graffiti-Sprayen in der Sternzeit, in der Sternzeit-Reportage. Es geht um verbotene Kunst. Nadine, du bist unsere Reporterin. Du hast dich mit dem Graffiti-Projekt Die Mittwochsmaler getroffen und dabei hast du auch den Jan kennengelernt. Der hat mal illegal gesprayt. Und was hat denn eigentlich jetzt Jan mit den Mittwochsmalern zu tun?
Das habe ich Jan auch gefragt.
Ich bin hier seit Anfang an der Mittwochsmaler eigentlich. Das war halt cool so, weil man hier hinkommen konnte, Farben benutzen konnte, ohne die zu bezahlen. Was ja auch wieder so ein Ding ist, Graffiti ist halt unnormal teuer. Bis heute habe ich halt viele Aufträge mit den Mittwochsmalern gemalt, wir haben Ausstellungen gemacht und ist schon irgendwie so ein kleiner Freundeskreis auch hierdurch entstanden und freut mich, dass es die gibt, die Mittwochsmaler, und freut mich auch, dass ich ein Teil davon bin.
Also durch dieses Kunstprojekt Die Mittwochsmaler hat er also den Weg aus der Illegalität geschafft.
Sagen wir mal so, die Mittwochsmaler haben ihm zumindest Möglichkeiten anbieten können, wie Jan seine Leidenschaft weiterverfolgen kann. Denn damit verdient er ja jetzt sogar sein Geld.
Kann man denn davon leben?
Jan hat mir erzählt, dass er noch halbtags bei der Post arbeitet. Das gibt ihm dann aber die Möglichkeit, sich in der restlichen Zeit wirklich um seine Aufträge zu kümmern oder auch mal Workshops anzubieten.
Also das macht der Jan also jetzt. Aber ich habe da noch mal eine Frage zu vorher, also als Jan noch illegal gesprayt hat. Wurde der denn da nie erwischt oder sowas?
Oh, doch.
Ich wurde schon ein paar Mal erwischt und ich habe die meisten Male Glück gehabt, weil es eigentlich immer so Kleinigkeiten waren, bei denen ich erwischt worden bin. Also Tags und sowas. Und ich wurde auch schon bei Zügen erwischt, aber das war dann auch nicht mehr so witzig und es war auch verdammt teuer auf jeden Fall.
Verdammt teuer, das heißt?
Ja, das heißt, das kostet dann schnell mal über 1000 Euro oder so.
Aber das ist dann noch nicht alles, oder?
Nein, illegales Sprayen, das gilt einfach als Sachbeschädigung. Es ist also eine Straftat. Und das heißt, dass der Sprayer in jedem Fall schon mal mit einer Geldstrafe rechnen muss. Und das kann dann sogar auch mit einer Haftstrafe von bis zu 2 Jahren belegt werden.
Musste der Jan denn schon mal tatsächlich in den Knast wegen Graffiti?
Zumindest stand er schon vor Gericht deswegen.
Ein Schlüsselerlebnis war für mich die letzte Verhandlung, die ich hatte irgendwie, wo mir der Richter dann halt gesagt hat, ja, wenn es nochmal vorkommt, gibt es eine Vorstrafe und vor allem halt eine Haftstrafe auf Bewährung. Und ja, da habe ich dann halt auch keinen Bock drauf, weil ich jetzt kein Krimineller bin oder so. Es ist total Schwachsinn, wegen Malen in den Knast zu gehen.
Ah, das ist schon eine krasse Geschichte. Aber weißt du, was ich mich jetzt frage, hat der Jan denn meinetwegen bei der ganzen Sache nicht auch an seine Familie gedacht? Ich meine, die müssen doch total fertig gewesen sein, als sie dann ihren Sohn oder Bruder da mitten im Gerichtssaal gesehen haben.
Jan hat mir ganz ehrlich gestanden, dass ihm das damals alles nicht so ganz bewusst war. Graffiti war einfach die Nummer 1 in seinem Leben. Aber du hast schon recht, als er dann da vor diesem Richter saß, da war das gar kein schönes Gefühl.
Sobald es dann zum ersten Gerichtstermin kommt oder so, kriegt man dann halt ganz schnell mit, wie krass das Leben der eigenen Eltern beeinflusst auch, dass das auf jeden Fall nicht so cool ist für die. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass meine Eltern da mir immer wieder dazu geraten haben, damit komplett aufzuhören.
Natürlich hat der Jan aber nicht komplett damit aufgehört. Heute sprayt er entweder für Auftragsarbeiten oder für sich selbst auf legalen Flächen. Was legale Flächen sind, warum die Mittwochsmaler davon mehr wollen und warum die Stadt Köln dagegen ist, das erfahrt ihr gleich im nächsten Teil unserer Sternzeit-Reportage Verbotene Kunst.
Domradio Sternzeit. Pimp My Prayer.
All colors are beautiful.
Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Die zweite Stunde der Sternzeit heute mit
Nadine Thielen
und Renato Schlegelmich. Ihr habt den Pimp My Prayer gehört. Was war das für ein Spruch?
Dieser Spruch, der stammt von Jan, dem Graffiti-Sprayer, den wir in unserer Reportage heute begleiten. Ich habe ihn gefragt, ob es ein Motto gibt, das ihn durchs Leben trägt. Und alle Farben sind schön, das ist so ein Motto für ihn.
Also alle Farben sind schön. Das bedeutet, dass man manche Dinge, die auf den ersten Blick nicht so schön, nicht so farbenprächtig aussehen, hinterfragen muss. Und wenn man genau hinschaut, dann erkennt man, dass dahinter doch etwas Interessantes, etwas Buntes steckt. Gleich geht's weiter bei uns mit der Sternzeit-Reportage Verbotene Kunst.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Die Sternzeit im Domradio. Heute begleiten wir das Graffiti-Kunstprojekt Die Mittwochsmaler. Nadine, du hast erzählt, dass die Mittwochsmaler Jugendlichen Platz bieten, wo sie gemeinsam Graffiti sprayen können. Das gibt's aber nicht so oft in Köln, oder?
Nee, neben den Mittwochsmalern gibt's wirklich kaum legale Flächen hier in Köln.
Was bedeutet denn jetzt überhaupt legale Fläche?
Das sind Flächen, wo jeder hinkommen kann und legal sprayen darf. An manchen Flächen gibt es dann noch zusätzliche Beschränkungen, wie zum Beispiel bestimmte Zeiten, in denen man dann nur sprayen darf.
Und was erhoffen sich die Mittwochsmaler davon?
Sie hoffen, dass viele, die illegal sprayen, eben auf die legale Flächen ausweichen. Und dass die, die gerne sprayen wollen, wenigstens eine Möglichkeit haben, das einmal legal auszuprobieren. Auch für Jan wäre das sicher eine bessere Option gewesen.
Ich selber habe meine erste legale Fläche erst nach 2 Jahren Graffiti malen gefunden oder überhaupt mitbekommen, dass es eine gibt. Ja, aus dem Grund habe ich halt auch mit illegalen Malen angefangen. Ich denke mal, hätte ich von Anfang an gewusst, es gibt bei mir um die Ecke irgendwo eine Wand oder was. Und da kann ich malen, wie ich will, tagsüber auch. Und ich sehe auch, was ich da mache. Ich glaube, dann hätte ich dort angefangen. So.
Oh, das hört sich doch gut an. Warum gibt es denn nicht mehr solche legalen Flächen in Köln?
Das habe ich mich auch gefragt. Und deshalb habe ich mich aufgemacht und habe mit Frau Petra Kremerius gesprochen. Sie ist die Graffiti-Beauftragte der Stadt Köln und koordiniert gleichzeitig die Kölner Anti-Spray-Aktion.
Die Kölner Anti-Spray-Aktion?
Ja, genau. Kurz CASA. Das ist ein Zusammenschluss von 37 Einrichtungen, die illegale Graffiti in Köln zur Anzeige bringen und so deren Ausbreitung stoppen wollen. Und da gehören zum Beispiel auch die Kölner Verkehrsbetriebe, der Mieterverein Köln und sogar auch das Erzbistum Köln dazu.
Aber die sollten doch gerade alle dafür sein, dass die Illegalen zu den legalen Flächen überwechseln.
Ja schon, aber Petra Kremerius sieht da noch ganz andere Probleme.
Die Jugendlichen würden dort ohne jede Aufsicht sprayen. Man könnte nicht darauf achten, dass sie einen Atemschutz benutzen, weil es ist auch gesundheitlich ein Risiko. Und die Jugendlichen hinterlassen an legalen Flächen, die es in anderen Städten ja auch gibt teilweise, enorme Müllmengen. Ob das jetzt Fastfood-Verpackungen sind oder eben ihre leeren Dosen. Die Jugendlichen kommen an diesen legalen Flächen, gerade die Anfänger, mit den erfahrenen Sprayern und eventuell schon straffällig gewordenen Sprayern in Kontakt. Das wollen wir natürlich vermeiden.
Das ist verständlicherweise ein Problem, das stimmt.
Ja, und sie hat mir auch erzählt, dass die Sprayer wohl oft auch direkt neben den legalen Flächen weitersprayen, obwohl sie das ja hier wieder nicht dürfen.
Aber wie hoch ist denn jetzt eigentlich der Schaden, der zum Beispiel in einer Stadt wie Köln durch illegale Graffiti entsteht?
Also der Schaden durch Graffiti in Köln ist nicht wirklich messbar. Messbar ist die Anzahl der Anzeigen, die im Jahr bei der Polizei eingehen. Das sind im Schnitt 2100. Und messbar ist, wie viel die Stadt Köln für die Reinigung von Graffiti im Jahr ausgibt. Und die Stadt reinigt circa für 440.000 Euro jedes Jahr ihre städtischen Objekte von Graffiti.
440.000 Euro alleine an Reinigungskosten. Das ist eine Menge.
Ja, und dazu kommt dann auch noch laut Haus- und Grundbesitzerverein ein Schaden von 40 Millionen Euro durch Graffiti an privatem Eigentum.
Also jetzt weiß ich nicht mehr, was ich denken soll. Jetzt doch lieber keine legalen Flächen einrichten.
Ja, das ist einfach ein heikles Thema. Auch die Mittwochsmaler wissen natürlich, dass das illegale Sprayen durch legale Flächen nie ganz aufhören wird. Trotzdem, durch solche legale Flächen könnte das illegale Sprayen aber wenigstens zurückgehen, sagt zumindest Alex von den Mittwochsmalern.
Ich finde einfach wichtig, dass man die Wahl hat, dass man sich als Jugendlicher entscheiden kann, wenn ich nicht mehr illegal sprühen möchte, dann gibt es aber für mich auch einen Platz, wo ich sein darf. Und wenn man diese Option nicht hat, dann ist es ganz klar, dass sich das radikalisiert. Und grundsätzlich ist es halt immer so, wenn man was verbietet, wird es ja auch noch interessanter.
Tja, dafür, dagegen, das ist wirklich kein einfaches Thema.
Für die einen ist Graffiti Kunst, für die anderen, nämlich vor allem für die, deren Häuser oder Autos besprayt worden sind, ist es Schmiererei und Sachbeschädigung.
In unserer Reportage Verbotene Kunst haben wir jetzt beide Seiten kennenlernen können. Eine Sache interessiert mich aber trotzdem noch. Nadine, du hast selber das auch mal ausprobiert, oder?
Oh ja.
Wie sich Nadine mit Spraydosen in der Hand angestellt hat, das hört ihr im nächsten Teil, im letzten Teil unserer Sternzeit-Reportage Verbotene Kunst. Some nights I stay up, cashing in my bad luck.
Some nights I call it a draw. Domradio Sternzeit. Reportage.
In unserer heutigen Sternzeit geht es um Graffiti. Nadine, du hast die Mittwochsmaler besucht, ein Graffiti- und Kunstprojekt in Köln.
Genau, ich habe da ganz viele aufgeweckte Jungs kennengelernt, die mit ihren 12 oder 14 Jahren echt schon eine ganze Menge drauf haben, was das Sprayen angeht.
Bei den Mittwochsmalern haben sie da ja auch super Möglichkeiten, um zu üben, das haben wir ja schon gehört. Aber das Sprayen ist doch auch schon ein ganz schön teures Hobby, oder?
Fragen wir doch mal einen der Mittwochsmaler, zum Beispiel den 12-jährigen Philipp. Philipp, kannst du mir nochmal sagen, wie viel kostet denn so eine Dose?
Eine Dose kostet eigentlich so 3 bis 6 Euro.
Wie viel kann man damit sprühen?
Steht eigentlich immer drauf.
2 Quadratmeter.
2 Quadratmeter? Ungefähr. Ja, jetzt weiß ich.
Das im Hintergrund, das war übrigens Alex, die künstlerische Leiterin.
Aber für so eine Graffiti-Dose finde ich das schon ganz schön teuer, muss ich sagen.
Ja, auch Jan, der ja mal illegal gesprayt hat, konnte sich das damals nur knapp leisten.
Ich habe so mein ganzes Geld dafür ausgegeben. Ich habe nicht mehr viel anderes mehr gemacht. So, ich habe aufgehört mit Skateboardfahren, weil das auch teuer ist. Ich hatte keine anderen Hobbys mehr. Ich habe davor auch irgendwie Musik gemacht, habe meine Instrumente verkauft. Im Endeffekt ist für mich nur noch das Malen wichtig gewesen. So.
Und wie finanzieren das denn die anderen Jungs von den Mittwochsmalern?
Bei Philipp ist es zum Beispiel so, da unterstützt die ganze Familie wirklich sein Hobby. Da kauft ihm immer mal jemand eine Spraydose. Und bei denen, die illegal sprayen und die Familie darf ja da natürlich nichts davon wissen, da kann es sogar passieren, dass die Jugendlichen die Spraydosen stehlen. Und damit machen sie sich dann natürlich zusätzlich strafbar. Bei den Mittwochsmalern gilt, jeder soll zwar seine eigenen Spraydosen mitbringen, ein paar haben die aber auch immer da.
Also du standest da in diesem Atelier, war das draußen, war das drin? Wo war das?
Das war drin, in dem Raum, ja.
Du standest da inmitten von den ganzen Flächen und Spraydosen und ganz ehrlich, wenn das dann da schon alles so rumsteht, hast du nicht auch mal selbst Lust da an die Hand zu gehen, zu sprayen? Ich meine, wenn man schon mal die Möglichkeit dazu hat.
Ja, du kennst mich. Natürlich hat es mir total den Finger gekribbelt. Und ich habe mir dann einfach mal Elias geschnappt und der hat mir ein bisschen was gezeigt.
Jetzt muss die Dose geschüttelt werden, damit sich die Farbe mit dem Stoff vermischt, damit das halt eben so hält, wie es halt eben hält.
Und jetzt kann ich einfach drauf los sprayen? Ja. Okay, ich öffne mir mal einen Tag. Okay, bei mir sieht das jetzt irgendwie aus wie
alles. Jetzt müsste man zum Beispiel näher rangehen und ein bisschen schneller sprühen.
Okay. So?
Mhm.
Okay. Ich sehe schon, du kannst das ein bisschen besser als ich. Ich krieg nicht mal ein Smiley hin, so wie du.
Oh, das klingt nach einer lustigen Kiste. Wieso denn eigentlich jetzt genau ein Smiley?
Ja, weil Elias, der hat mir das ja vorher ein bisschen gezeigt und der hat zum Beispiel auch ein Smiley gesprayt. Ja, das habe ich dann auch versucht und sagen wir mal so, bei mir war das ein großer, großer Kreis.
Also gar nicht mal so einfach, das Graffiti-Spray.
Überhaupt nicht. Außerdem hat das echt ganz schön gestunken. Deshalb haben die Sprayer normalerweise auch eine Maske vor Nase und Mund.
Hast du denn sonst noch einen Tipp für jemanden, der das mal ausprobieren möchte?
Ja, Renate, du hast ja schon gemerkt, dass ich das jetzt noch nicht ganz so gut kann. Aber der Jan, der hat ja schon 13 Jahre gesprayt und der hat auf jeden Fall ein paar Tipps für uns.
Am besten einfach versuchen, sein eigenes Ding zu machen. Das ist am Anfang nicht so leicht, weil man halt nicht so wirklich die Ahnung hat von dem, was man da eigentlich tut. Am besten viele Einflüsse geben. Das geht am besten heutzutage übers Internet. Es gibt tausende Internetseiten, die sich mit Graffiti befassen. Ich würde sagen, so am Anfang so viel Input nehmen, wie einfach nur geht.
Und Jan hat auch einen Rat für alle, die Lust haben auf Graffiti, auch wenn das jetzt vielleicht gar nicht so viel mit der Kunst an sich zu tun hat.
Wenn man gerade anfängt und man ist noch nicht volljährig und hat keine Ausbildung, dann sollte man auf jeden Fall sich erstmal auf wichtigere Sachen konzentrieren, wie zum Beispiel Schule, Ausbildung. Wie gesagt, das ist eigentlich wichtiger. Also es gibt natürlich immer Leute, die versuchen dann auch, also wie ich, ihr Geld dann später damit zu verdienen. Das ist aber eigentlich auch nur daraus entstanden, weil ich halt keine Ausbildung habe.
Also erstmal zur Schule gehen, Ausbildung machen, immer ein guter Tipp, auf jeden Fall.
Ja, Jan und die Mittwochsmaler haben uns echt spannende Einblicke in die Graffiti-Szene gegeben. Und an dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die uns so offen mit uns gesprochen haben.
Ja, wer sehen will, wie es bei den Mittwochsmalern aussieht und wie Nadine sich da geschlagen hat, wer da alles so rumsprayt und was sie da fabrizieren, der sollte mal auf unsere Facebook-Seite gehen, facebook.de/domradio-sternzeit. Da gibt es nämlich eine Bildergalerie, die Nadine von ihrer Reportage bei den Mittwochsmalern beim Graffiti-Projekt angelegt hat. Und Nadine, was ich von dir noch wissen will, Graffiti, das hat doch eigentlich auch was mit der Hip-Hop-Szene zu tun, oder?
Ja, schon, aber wieso willst du das wissen?
Ich würde sagen, dann machen wir einfach mal ein bisschen Hip-Hop-Musik jetzt passend und ich würde vorschlagen, was habe ich hier schönes? Fettes Brot.
Okay, cool.
Moin Moin, was geht? Alles klar bei dir? Wie spät?
Sternzeit, das Jugendmagazin im Domradio.
Noch eine halbe Stunde lang die Sternzeit. Am Mikrofon immer noch
Nadine Thielen
und Renato Schlegelmilch. Wir haben für euch gleich noch einen Musiktipp und ihr könnt gespannt sein. Was ganz Neues, ganz Spannendes, ganz Lustiges, ganz Besonderes. Seid gespannt.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Wir kommen zu unserem zweiten Musiktipp heute in der Sternzeit und da greifen wir jetzt mal ins Archiv. Wir haben nämlich vor ein paar Jahren sogar mal eine CD rausgebracht, die Sternzeit-Hits.
Genau, und mit diesem CD-Sampler zu unserer Sendung Sternzeit haben wir für euch Songs gesammelt, die allesamt schon in unserem Abgehört vorgestellt wurden. Sie klingen nicht unbedingt nach Weihnachten, aber inhaltlich dreht sich natürlich alles um die Person, die mit seiner Geburt an Weihnachten die Welt verändert hat.
Ja, und das Projekt Königskind, um das es bei uns heute geht, das nutzt jetzt ebenfalls die Gunst der Stunde, um darauf hinzuweisen, Weihnachten kann im amerikanischen Stil daherkommen mit viel Lametta und Kitsch und kitschige Musik. Aber man muss den Geist der Weihnacht auch noch spüren können, wenn die ganzen äußeren Merkmale nicht mehr da sind.
Ja, Königskind ist eine Idee von Martin Denzin, einem Schlagzeuger und Produzenten aus der sogenannten christlichen Musikszene. Gemeinsam mit seinem Kollegen Jörn Schlüter, einem Musikjournalisten, ist er auf die Suche nach Mitstreitern gegangen. Junge deutsche Musiker, die neue Lieder für Weihnachten geschrieben haben.
Weg von den eingeschliffenen Formulierungen wollen sie hin zu einem eigenständig ausgedrückten Weihnachtsempfinden. Nicht so tun, als wäre alles ja bekannt und selbstverständlich, sondern nochmal die Unfassbarkeit der in der Bibel beschriebenen Ereignisse musikalisch einfangen. Lothar Kosse und Dania König aus Köln zum Beispiel machen damit oder auch der Pop-Akademie-Absolvent Johannes Falk.
Er hat einen Titel von Lothar Kosse interpretiert, der da heißt »Ich bin ein Hirte auf dem Feld«. Und das stellt man sich dann so vor, alles ist ganz ruhig und still, die Hirten sind im Dunkeln bei ihren Schafen auf der Weide und plötzlich erscheinen ihnen Engel, die ihnen erzählen, dass der Retter geboren sei.
Wenn das mal nicht eine ungewöhnliche Begebenheit ist, ne? »Ich bin ein Hirte auf dem Feld« von der CD »Neue Lieder für Weihnachten« von dem Musikerkollektiv namens Königskind.
Domradio Sternzeit. Wochenschau.
Ihr hört hört die Sternzeit im Domradio. Ja, und da probieren wir für euch immer wieder mal was Neues aus. Und jetzt haben wir was ganz Besonderes für euch. Kurz vor Weihnachten quasi schon ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Normalerweise hört ihr an dieser Stelle oder habt ihr an dieser Stelle gehört das Glaubens-ABC mit Bruder Paulus. Der ist jetzt durch, beim Z war er letzte Woche. Und wir haben jetzt für euch eine ganz besondere neue Rubrik und die klingt so.
Domradio Sternzeit. Christina aus Pristina. Der Weg zu Gott ist gespickt mit 1000 Fragen.
Ja, Christina aus Pristina. Wer ist das, fragt ihr euch jetzt. Jemand kann uns die Frage beantworten, jemand, den ihr kennt. Magnus Antschütz. Hallo Magnus.
Hi.
Du stehst hinter Christina aus Pristina. Wer ist das überhaupt?
Christina ist eine sehr liebe Person, die mir im Laufe der Zeit ziemlich ans Herz gewachsen ist. Ich habe sie erfunden, weil ich wollte oder weil ich immer noch möchte, dass man viele Fragen stellen kann an die katholische Kirche und überhaupt an seinen Glauben, an die Kirche, an alles, was einen bewegt. Warum ist das eigentlich so? Es gibt viele Begriffe in der katholischen Kirche, die kann man sich nicht einfach so erklären. Die fallen nicht vom Himmel, die sind nicht so begrifflich. Wenn ich die angucke, dann weiß ich nicht, aha, dann kann ich mir das selber nicht herleiten. Und dafür habe ich Christina erfunden, denn sie stellt alle diese Fragen einfach mal laut und bekommt dann noch Antwort.
Und wenn wir uns sie jetzt vorstellen sollen, die Christina, wer ist das denn?
Christina ist Spätaussiedlerin, kommt aus Pristina, ist eine unheimlich sympathische und engagierte Frau und geht mit ganz offenen Augen durch die Welt. Sie ist in ihrer Gemeinde ganz stark verankert. Sie ist überzeugte Christin und mag das sehr gerne und hat aber eins nicht vergessen und auch nicht verlernt und das ist Fragen stellen.
Was sind das dann so Fragen, die wir uns mit ihr dann zusammen stellen können in der nächsten Zeit?
Da werden solche Fragen geklärt wie, was heißt eigentlich Basilika? Ist das die Mehrzahl von Basilikum oder ist die Epistel die Frau vom Apostel? Ich studiere Religion und ich möchte später Religionslehrer werden und in meinen Praktika an den Schulen bekomme ich ganz häufig solche Fragen gestellt. So, diese Fragen sind nicht ausgedacht, sondern das sind richtige Fragen, die man so gestellt bekommt. Zum Beispiel auch, wenn wir ein neues Testament haben, warum gibt es dann ein altes? Und diese Fragen, finde ich, die verdienen es, geklärt zu werden. Die brauchen eine Antwort. Und dafür habe ich die Rubrik Christina aus Pristina erfunden.
Aber ich glaube, das wird dann auch nicht so wirklich hochtheologisch, oder? Das ist so, dass wir alle das verstehen
Nein,
können.
Es ist, ich habe die Antworten nicht für Theologen und für Bischöfe geschrieben, sondern ich die Antwort, die Christina bekommt, sind für Leute, die sich das auch gefragt haben, die aber keinen zwingenden theologischen Hintergrund haben. Für mich ist die, ist die Anforderung leicht, verständlich und ein ganz klein bisschen witzig.
Da können wir alle was dazulernen, ein bisschen Spaß haben dabei. Wir hören jetzt noch ein bisschen Musik und dann hören wir sie Christina aus Pristina. Dahinter steht Magnus Antschütz. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist.
Klar, gerne. Und an alle Leute, die auch eine Frage haben und die möchten, dass Christina sie für sie laut ausspricht, ganz einfach, das macht sie gerne. Einfach eine Mail schicken an sternzeit@domradio.de. Diese Mail findet dann ihren Weg zu mir und damit auch zu Christina. Und ich kann euch verraten, Christina ist ganz gespannt auf viele Fragen und stellt die auch ganz gerne laut.
Domradio Sternzeit. Christina aus Pristina. Der Weg zu Gott ist gespickt mit 1000 Fragen.
War heute Kindergottesdienst. Habe ich mich sehr gefreut, weil da ist immer so süß mit den kleinen Kindern. Leider heute Kevin hat Geige gespielt und Kevin spielt Geige, wie wenn weint einer. Ha, aber egal, hat niemand geweint, war nur Geige. Nach dem Gottesdienst kam Kevin zu mir und hat mich gefragt, Tante Christina, was ist eigentlich Mehrzahl von Basilikum? Habe ich geantwortet, ganz einfach, Basilika. Aber irgendwie hat angeguckt Kevin mich ganz komisch. Deshalb habe ich auf das Nachhauseweg überlegt und mir immer wieder die Frage gestellt, ist Basilika die Mehrzahl von Basilikum? Und als ich gerade aufmachen wollte, die Tür zu meinem Haus, kam ein Licht und eine Stimme aus dem Himmel und die hat zu mir gesagt,
ach Christina, von Basilikum gibt es keine Mehrzahl und Basilika nennt man Kirche. Und zwar meistens Kirchen, die im Mittelalter so gebaut wurden, wie königliche Gerichtssäle oder königliche Paläste. Auf Griechisch heißt Basilikos nämlich königlich. Und diese Kirchen sollten Gott zu Ehren königlich wirken.
Bin ich natürlich sofort zurückgelaufen zur Kirche, um Kevin zu sagen, dass Basilikum nicht hat Mehrzahl. Wollte er wissen, was Basilika ist. habe ich ihm auch gesagt, aber nur gegen sein Versprechen, dass er Geige nur noch spielt bei den Protestanten.
Christina aus Pristina.
Tja, das war's für heute mit der Sternzeit. Bei uns ging's 2 Stunden lang um das Graffiti-Projekt Die Mittwochsmaler.
Ja, und wenn ihr die Sendung jetzt nochmal nachhören wollt, dann geht doch einfach ins Internet auf domradio-sternzeit.de. Da gibt's dann auch den Podcast zum Runterladen für euch.
Die Seite kann ich euch übrigens sehr ans Herz legen. Seit dieser Woche übrigens komplett im neuen Design domradio.de. Nächste Woche, da werden wir bei uns in der Sternzeit besinnlich. Dann geht's nämlich um die Stille. Für heute sagen wir Tschüss und wir sind
Nadine Thielen
und Renato Schlegelmilch. Tschüss.
Das war Die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit.